Ja, wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen. Ich muss ja sagen, ich freue mich, dass doch trotz des warmen Wetters und dadurch, dass Sommerferien sind, so viele hier sind. Oder ging es vielleicht dem einen oder anderen so wie mir gestern und konnte einfach irgendwann nicht mehr schlafen, weil es viel zu warm war. Naja, ich möchte Sie jetzt bitten, zu Beginn des Gottesdienstes aufzustehen, dass wir gemeinsam miteinander beten. Ja, Vater, wir möchten dir danken dafür, dass wir diesen Sommer wirklich schönes Wetter haben, dass es einfach warm ist, auch wenn es zwischendurch regnet. Ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, hier und bei allen, die gerade nicht hier sind. Ob sie jetzt im Urlaub sind oder zu Hause geblieben sind, aus was für Gründen auch immer. Schenk uns offene Herzen für deine Worte heute Morgen, die du an uns richten möchtest. Nicht nur heute Morgen, sondern auch in der vergangenen Woche, in der kommenden Woche. Amen. Ja, ich habe heute Morgen noch ein paar Worte mitgebracht aus der Losung. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema. Und darum möchte ich das einfach mal vorlesen. Das ist von Peter Friebe. Herr, mich beunruhigen Menschen, die ohne gründliches Nachdenken, ohne alles abwägen, ohne Wärme im Herzen, auf jede Frage eine Antwort, für jedes Problem eine Lösung bereithalten. Und ich? Bin ich wirklich der, für den ich mich halte? Habe ich immer und überall diese Wärme im Herzen, die ich von den anderen als selbstverständlich erwarte? Ja, wir haben uns die letzten Wochen, haben wir schon angefangen, uns mit dem neuen Quartalsthema zu beschäftigen. Und es ging ganz oft um Mission. Es war einfach mal darum, dass wir verschiedene Aspekte beleuchten, wie wir Gottes Liebe, die wir erfahren haben, weitergeben und wie wir ihn kennenlernen. Wir sind gestartet mit ganz schön mutig. Mission als Vorbild. Dann ging es letzte Woche um das Thema ganz schön fromm. Mission, die man sehen kann. Und heute soll es darum gehen, ganz schön gut begründet. Mission, die überzeugt. Und bei diesem Überzeugen soll es vor allem auch um den sprachlichen Aspekt gehen, darum, was ich sage und wie ich etwas sage. Darum fand ich auch, gerade der Beginn passte sehr gut. Herr, mich beunruhigen Menschen, die ohne gründliches Nachdenken, ohne alles abwägen, ohne Wärme im Herzen auf jede Frage eine Antwort und für jedes Problem eine Lösung haben. Dann möchten wir jetzt zusammen singen, das Lied Sing mit mir ein Halleluja und dabei auch die Kollekte zusammenlegen für die eigene Gemeinde, ist sie heute bestimmt. Thank you. Ja, ich möchte jetzt gerne den Predigtext vorlesen. Und zwar kommt der aus Matthäus 7, Vers 28 und 29. Es ist leider nur Vers 28 abgedruckt und ich lese auch aus der Basisbibelübersetzung. So beendete Jesus, also das ist am Ende der Bergpredigt übrigens nochmal, damit ihr das besser einordnen könnt. So beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre sehr beeindruckt. Denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte, und zwar ganz anders als bei den Schriftgelehrten. Des Weiteren können wir noch in 1. Petrus 3, Vers 15 lesen: Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in eurem Herzen und weicht vor niemandem zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von der Hoffnung erfüllt seid. Ja, und Arne wird jetzt gleich predigen, aber damit sich keiner wundert, warum er gleich wegrennt, es liegt nicht daran, dass er nichts mit uns zu tun haben will, aber er muss gleich noch nach Holzwickede und dort weiter predigen.
Ja, predigen ist ein schöner Beruf, eine schöne Berufung und ich freue mich auch, die hier heute Morgen hier halten zu können. Und Imke hat das schon beschrieben, wir sind in diesem Thema unterwegs, das sich mit dieser Karte ja verbindet, einladend glauben. Und kleiner Tipp, ihr könnt diese Karte ja auch in einem solchen Gottesdienst benutzen, indem ihr Notizen, die ihr habt oder euch machen wollt, einfach auf diese Karte schreibt. Das ist vielleicht ein bisschen schmucker als das weiße Blatt. Und solche Karten kann man auch behalten, abheften und dann habt ihr später etwas zur Hand, um diese Reihe Glauben bewegt noch einmal nachgehen zu können. Die begleitet uns ja durch das ganze Jahr und vielleicht habt ihr schon einiges von solchen Karten gesammelt. Am Ende des Jahres könnten es dann so um die 50 sein. Guckt mal nach, wie viel ihr in eurer Sammlung habt bisher. Glaube bewegt, einladend glauben, ganz gut begründet, Mission, die überzeugt. Anfang des Monats hatten wir ja ein Treffen, das dieses vierte Quartal einladend glauben aufgegriffen und thematisiert hat. Und jemand aus unserem Kreis fragte dort, wieso sollte denn jemand an Jesus glauben? Und hatte das eingeführt mit, ich frage mal ein bisschen provokant hier in die Gruppe hinein, wieso soll jemand an Jesus glauben und wozu lade ich die eigentlich ein? Und wenn man diese Frage so konfrontativ mal gestellt bekommt, dann kommt man leicht ins Stottern, weil einem bewusst wird, ja, wie spreche ich von meinem Glauben, wie begründe ich diesen Glauben, was ist überhaupt die gute Botschaft, die es lohnt, weiterzugeben, so weiterzugeben, dass sie auch überzeugt. Und ich bin davon überzeugt, dass mir das heute Morgen nicht gelingen wird, all das zu sagen und zu beschreiben, was für solches Nachdenken wichtig ist. Aber wir können zumindest mal einen Beginn wagen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, so hatten wir es gehört, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt. In der Bergpredigt lesen wir Anfang der Bergpredigt, dass viel Volk Jesus nachfolgte. Also viele Menschen folgten ihm nach, wollten ihn kennenlernen, vielleicht trieb sie die Neugierde, vielleicht hatten sie schon etwas von ihm wahrgenommen. Sie wollten auf jeden Fall hören, was dieser Mann zu sagen hat. Und Jesus nahm das wahr. Und dann lesen wir Anfang der Bergpredigt, da setzte er sich hin, um sie zu lehren. Und dann wird genauer beschrieben, wer gelehrt wird. Und das ist auf der einen Seite Menschen, die Jesus schon nachfolgten, seine Jünger, die Nachfolger Jesu, aber auch solche Menschen, die ihm noch suchten, die ihnen also noch nicht begegnet waren, die noch unschlüssig waren. Die Bergpredigt hat also zwei Adressaten. Einmal die Jünger Jesu, das ist die Gemeinde Jesu in unserer Zeit, alle Menschen, die ihm nachfolgen, an den Glauben. Aber diese Bergpredigt richtet sich auch an alle anderen Menschen, die uns so tagtäglich in der U-Bahn begegnen, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. eine Rede für Nachfolger und eine Rede für solche, die Jesus suchen. Und das wird aus dieser Einleitung der Bergpredigt auch deutlich, es ist eine spontane Rede. Jesus sah, dass ihm viel Volk nachfolgte und er setzte sich und begann sie zu lehren. Also keine fünftägige Vorbereitungszeit, sondern eine spontane Rede. Und uns wird bewusst, wenn wir diese Bergpredigt lesen, dass Jesus diese Rede unter der Wirkung des Heiligen Geistes gehalten hat. Einzelne Aspekte der Bergpredigt sind in den anderen Evangelien auch aufgeführt, nicht so geordnet hintereinander. Aber zum Beispiel Lukas, die Feldrede, zeigt einiges auf, was in der Bergpredigt Matthäus sich auch findet. Eine spontane Rede. Jesus begegnete dem Menschen quasi unvermittelt und es war seine Herausforderung, wie auch die unsere, diesen Menschen unvermittelt Antwort geben zu können. Im Petrusbrief heißt es deswegen, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Das hat ja hier eine Einschränkung. Wenn euch jemand fragt, seid bereit. Ich denke, wir dürfen das auch erweitern, dass wir sagen, wir wollen allzeit, jederzeit bereit sein, spontane Situationen zu ergreifen, so wie es Jesus tut, um von dieser Hoffnung zu reden, die in uns ist. Und Ende der Predigt will ich etwas von der Hoffnung beschreiben, die mir wichtig ist am Glauben an Jesus Christus. Auch bei Petrus Pfingstpredigt erleben wir dies. Das Pfingstwunder stand ja auch nicht in seinem Kalender drin, dann und dann wird das so sein. Auch da eine spontane Rede und die Pfingstpredigt des Petrus schließt mit der Frage des Volkes, was sollen wir denn nun tun, um gerettet zu werden? Auch diese Predigt unter Leitung des Heiligen Geistes. Ich schicke das voraus, weil wenn wir vom Glauben reden, wir auf diese Wirkung des Heiligen Geistes angewiesen sind und wir sollen uns nicht zu viel Kopf darum machen, was wir denn nun sagen werden. Jesus betont das einmal, der Geist wird es euch zu seiner Zeit schon geben. Aber im Vorfeld ist es unbedingt notwendig und wichtig, den eigenen Glauben mal für sich zu reflektieren, damit wir überhaupt ein gedankliches Konzept auch von dem haben, woran wir glauben und was uns am Glauben wichtig ist. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren sie von seinen Worten tief beeindruckt. So in der Guten Nachricht Bibel, die Übersetzung und auch in der Basisbibel. Wörtlich heißt es da, die Hörer waren fassungslos. Fassungslos. Man muss dieses Wort mal auf sich wirken lassen. Sie hören die Predigt Jesu und sie verlieren die Fassung. Das heißt, sie fallen auseinander. Sie verlieren im Grunde den Halt, von dem sie immer dachten, so ist es. Nach dieser Predigt war dieser Rahmen, den sie sich selbst gesteckt hatten, verloren. Sie hatten die Fassung verloren. Dies, was sie so immer dachten, was Gott will und denkt. Oder eine andere, auch mögliche Übersetzung wäre, sie waren außer sich. Auch das drückt etwas von innen und außen aus. Also außer sich sein bedeutet wiederum das Gleiche. Ich weiß im Moment nicht, wie ich mich dazu verhalten soll. Denn sie erkannten, die Bergpredigt ist als Vorschrift vom Leben eher frustrierend denn motivierend. Als Vorschrift fürs Leben eher frustrierend. Denn wenn wir die Bergpredigt lesen, wir tun das ja in den Predigten, die ich halte in diesem ganzen Jahr, dann geht es mir so und dir vielleicht auch, diese Lehre Jesu macht mich fassungslos. Die sprengt meinen gewohnten Denkrahmen. Das bringt mich außerhalb meiner selbst. Das macht mich, lässt mich außer mir sein. Denn das ist keine Lehre sich selbst bestätigender Bürgerlichkeit. Das ist auch keine Lehre, die all das Christliche, was ich lebe und wir leben, bestätigt. Und das führte in der Kirchengeschichte dazu, dass die katholische Kirche sich darauf verständigt hat, in ihrer Lehre zu sagen, dass die Bergpredigt eigentlich geschrieben ist für den Klerus. also für geistlich sehr routinierte Männer im Wesentlichen in der katholischen Kirche. Oder auch für Frauen, sofern sie eben Nonnen sind. Lehre für den Klerus, für Mönche und Nonnen, für Priester und Bischöfe und Päpste. Und das führte in der katholischen Lehre dann zu einer Zwei-Stände-Theologie zwischen Laien einerseits und Klerus andererseits. Wir könnten auch sagen, zu einer Art Stufenchrist sein. Martin Luther hat dem dann widersprochen und wurde für seine Theologie prägend, lutherische Lehre, die sagt, diese Bergpredigt, die will uns eigentlich nicht zum Handeln anleiten, sondern mehr die Verlorenheit vor Gottes Urteil verkünden. Denn wenn wir sie lesen, dann erfahren wir etwas von Fassungslosigkeit und sagen, so soll ich leben, meine Feinde lieben, statt sie zu hassen, die Rechte hinzuhalten, wenn es eins auf die linke Wange gibt. Unmöglich. So kann man nicht leben. Und deswegen, meinte Luther, es ist eher eine Lehre, die uns die Verlorenheit vor Gottes Urteil verkündet und uns darum zu der Anbetung Gottes führt und der Bitte um Vergebung. Das hatte den negativen Effekt, jetzt kirchengeschichtlich gesehen, dass dann es sowas wie eine billige Gnade gab. Ein Vorwurf an protestantische Lehre, gerade auch von den katholisch denkenden Geschwistern. Ihr macht es euch ein bisschen leicht, wenn am Ende ja alles nur Gnade ist, dann wird die schnell billig. Wir brauchen uns also gar nicht nach dem halten, was da steht. Hauptsache, wir erkennen, wie schlecht wir sind. Beides führt uns nicht wirklich weiter, aber ich glaube, dass in dem Ansatz von Martin Luther viel Wesentliches steckt und dem möchte ich nachgehen. Die Menschen waren tief beeindruckt. Tief beeindruckt nämlich davon, dass diese Lehre Jesu keinen gesetzlichen Haltepunkt zulässt. Nicht wer also sagt, ich halte mich durch Befolgung des Gebots Gottes und durch die Befolgung des Gesetzes, findet in dieser Bergpredigt keinen Anker, an dem er sich festmachen kann. Denn jeder, der dies liest und wahrhaftig vor sich ist, muss sagen, Jesus, was du da lehrst, dem entspricht mein Leben nicht. Denn zum Beispiel, ich sorge mich durchaus, unser Thema von vor 3 Wochen. Ich liebe nicht nur immer meine Feinde. Die Bergpredigt also etwas, das den gesetzlichen Haltepunkt verwehrt. Etwas, worin wir keinen Anker finden können. Das hat Martin Luther ganz richtig gesehen. Und er hat auch, meine ich, ganz richtig gesehen, hat gesagt, diese Bergpredigt leitet uns durch eigene Schulderkenntnis zur Erkenntnis der Begnadigung durch Gott. Also, dass Jesus zu dir Ja sagt, obgleich du dem nicht entsprichst, was dem Willen Gottes ausmacht. Was gilt es zu sagen, ist unsere Überschrift. Wenn wir in missionarische Gespräche hineingehen, dann glaube ich, ist es häufig so, dass wir als erstes daran denken, na, das Kreuz muss doch verkündet werden. Das muss jetzt rüberkommen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und häufig sind solche Gespräche sehr sperrig, weil irgendwie ist es so nicht so einfach, dahin zu kommen bei den meisten Themen des Lebens. Aber wenn man unter so einem inneren Zwang steht, ich muss vom Kreuz reden und habe ich das vom Kreuz nicht erwähnt, dann ist die ganze Rede nichts. Dann wirkt die Rede auch so verkrampft. Interessant ist ja, dass Jesus in der Bergpredigt nicht einmal vom Kreuz spricht und auch nicht von Auferstehung. Natürlich ist das historisch auch zu betrachten, aber Jesus hat an anderer Stelle durchaus auch von seinem nahen Ende geredet, am Kreuz. Wir sind sehr stark in unserem Nachdenken über Predigt des Evangeliums von dem Apostel Paulus geprägt. Und da geht es fast immer um das Kreuz und die Erlösungsbotschaft. Aber das hat natürlich seinen Kontext in Abgrenzung ganz häufig zum Judentum. Aber die meisten Menschen, denen wir heute begegnen, sind weder Juden, noch wissen die was vom jüdischen Gesetz. Also, was will ich sagen? Wieso, nochmal die Frage, sollte jemand an Jesus glauben, wozu lade ich ein? Was ist am Leben mit Gott verlockend einladend? Was ist für mich am Leben mit Gott verlockend einladend? In der Bergpredigt, so sagte ich, fehlt die Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Und vielen Menschen bleibt sie heute unverstanden, wenn wir das einfach so dahin werfen. Nach dem Motto, friss Vogel oder stirb. Glaub das oder stirb. Wir haben jetzt nicht die Zeit zu reflektieren, was diese Kreuzestheologie bedeutet und wie wir sie in Sprache bringen könnten. Und weil sie in der Bergpredigt auch nicht erwähnt wird, verzichte ich auch darauf. Aber was in der Bergpredigt erwähnt wird, sind die Themen Schuld und Vergebung. Davon ist die Rede. Vergebt ihr einander. Und wie macht man das? Indem ihr lernt, Gott hat euch vergeben. Indem wir Gemeinschaft leben. Davon ist in der Bergpredigt die Rede, dass wir nicht schlecht übereinander reden sollen. Gerechtigkeit wird dort thematisiert. Von Teilen ist die Rede. Von wahrer und falscher Frömmigkeit. Vom Gericht auch, vom ewigen Leben. Jesus holt in dieser Spontanrede die Menschen in ihrem Leben ab und ich stelle mir vor, in seinem Kopf, in seinem Gehirn hat sich etwas entwickelt von, was sind die Themen dieser Menschen? Und natürlich sind die Themen der Menschen nicht immer alle sonders und gleich, aber Jesus geht diese großen Lebens, diese existenziellen Fragen des Lebens durch und reflektiert sie und gibt Antworten. Antworten allerdings, die die Menschen erschrecken. Wir hatten das anfangs gesehen. Die ihnen es nicht erlauben, im Gesetz einen Haltepunkt zu finden. Jesus holt die Menschen in ihrem Leben ab mit einer überraschenden Rede. Was will ich sagen? Was will ich persönlich sagen? Jetzt hier. Das Erste, was ich sage, ist, wenn Christentum das ist, was die Bergpredigt schildert, dann gibt es weit und breit kein Christentum. Wenn es Christentum das ist, was die Bergpredigt schildert, dann sehe ich mich um, auch in Gemeinde Jesu, und sage, das ist es nicht. Dafür ist unter uns viel zu viel Begrenzung, viel zu viel Verfehlung, zu viel Unvermögen. Und wenn ich in die Welt hineinschaue und das, was das Christentum gelehrt hat, ich habe es eben kirchengeschichtlich ganz kurz gerissen, dann ist das Christentum auch nicht. Man kann die Bergpredigt nicht entschuldigend glätten, indem man sagt, ja, so streng hat Jesus das gar nicht gemeint. Was er da so sagt. Jesus sagt schlank und frei weg, was zu tun ist, um aus der Gottesferne in die Gemeinschaft Gottes zu rücken. Er sagt, was geschehen muss, um Verzweiflung und Qual und Unmenschlichkeit hinter sich zu lassen. Und jetzt Probe auf Exempel. Wir sehen diese politischen Konflikte. Denken wir zum Beispiel an den Konflikt in Israel und mit den Palästinensern. Kürzlich hörte ich, die Israelis, Bodenoffensive, die gehen da rein, die räumen auf und dann ist gut. Liebe Leute, das sind Cowboy-Fantasien. Das hat noch nie geklappt und das wird auch wieder nicht gelingen. Da geht keiner rein und räumt auf und hebt Nester von irgendwelchen Terroristen auf. Aber das ist unsere Denke. Da muss man mal Ordnung schaffen. Aber wie verträgt sich das mit der Feindesliebe, die Jesus in der Bergpredigt lehrt? Da sagen wir sofort, so kann man doch nicht Politik machen, oder? Aber hat das Jesus so gemeint, wie er es beschreibt, oder eben nicht? Vielen Christen ist es sehr wichtig, die Bibel sehr genau und sehr ernst zu nehmen. Bei der Bergpredigt fällt mir auf, hakt das immer so ein bisschen aus. Jesus ist es wichtig, in der Bergpredigt keine Trennung von profan und heilig, von weltlich und geistlich, von privat und gesellschaftlich zuzulassen. Jesus unterscheidet nicht, wie das seit Max Weber üblich ist, zwischen Gesinnung und Verantwortung. Also Gesinnungsethik ist das, was ich selber so in mir für richtig halte, und Verantwortungsethik ist das, was ich dann daraus mache. Und das kann was völlig anderes sein. Vielmehr sagt Jesus, alle Bereiche des menschlichen Lebens sollen, und das ist der Punkt, um den es mir geht, von der Gnade Gottes umgriffen und durchdrungen sein. Die Bergpredigt gilt für alle Menschen, indem sie zunächst einmal unsere Gefühle des Widerstandes, des Ärgers über ihre Botschaft spüren lässt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns, der die Bergpredigt liest, spontan in den Widerstand geht. Nee, so geht das doch nicht, Jesus. Das kannst du doch nicht ernsthaft sagen, meinen, denken. Und wir spüren auch als Christen, wenn das so wäre, wer wäre ich denn dann als Christ? Und dann bin ich schon wieder im Aus. Fassungslosigkeit, Ohnmacht wehrt sich da in mir, Abwehr, Zorn gar. Wie das Evangelium, und das ist ja die Bergpredigt, wie dies Stück Evangelium erfassen. Ich denke, indem wir erfassen, dass wir uns vor Gott nicht mehr fürchten müssen. Denn warum wehrt man sich gegen eine Wahrheit, weil man sich zu verteidigen sucht? Warum wehre ich mich gegen die Wahrheit der Botschaft der Bergpredigt? Weil ich glaube, mich verteidigen zu müssen vor dem Gott, der mich verurteilt. Die Botschaft des Kreuzes, des Evangeliums aber ist: So verurteile ich dich auch nicht. Das hat Jesus gesagt, einer Frau, die sicher nicht das lebte, was wir in der Bergpredigt lesen. Und indem wir das erfassen, dass wir uns vor Gott nicht mehr fürchten müssen, ändert das mein persönliches Verhalten und Einstellung der Bergpredigt gegenüber. Das macht Glaube für mich einladend. Das ist das Evangelium, wovon Gottes Wille die Rede ist, auch die Botschaft der Gnade zu hören, und zwar immer zusammen. Das ermöglicht es mir, die Sehnsucht in mir auch zuzulassen, diese Sehnsucht nach einer neuen, heilen Welt, ohne den Schatten meines Lebens, unseres Lebens, den Schatten in Gemeinde und Politik, in der Welt einfach, in der wir leben, ohne das leugnen zu müssen, dass diese Welt wirklich im Argen liegt. Aber gleichzeitig mich nicht hinzustellen und sagen, diese Shit-Welt, vergiss es, wir mauern uns ein, haben wir nichts mit zu tun. Das wäre nicht Bergpredigtleben. Aber wer an keine andere Welt nach dieser Welt und an kein Leben nach dem Leben glaubt, dem muss die Welt irgendwann egal sein, weil die Verzweiflung enttäuschen lässt und weil die Enttäuschung zur Verzweiflung führt. Dann können wir nur noch die Segel streichen und sagen, sei es drum, egal. Und wie viele Menschen leben genauso? Aber weitermachen wie bisher, das ist einer, so sagt Jesus die Verse zuvor, der sein Haus auf Sand baut. Weitermachen wie bisher, das ist ein Bauen auf Sand. Jesu Vollmacht bewirkt, dass sich die Angst vor den Folgen in uns löst. Das ist seine Vollmacht, dass die Angst vor den Folgen dieser Predigt sich in dem Menschen löste. Und zwar deswegen, weil sie sich in der Nähe des Verkündigers der Bergpredigt aufhielten. Gerade das, was wir am meisten ersehen, Geborgenheit, Sicherheit und Schutz, nichts davon bleibt, folgen wir der Logik der Angst statt der Kraft der Gnade. Und diese Kraft der Gnade, das verkündigt Jesus, und das ist seine Vollmacht. Wenn wir Vollmacht hören, dann denken wir vielfach an rhetorische Raffinesse, einen Mordshype mit Bodennebel und keine Ahnung, Riesenshow drumherum und einen, wie wir dann sagen, charismatischen Prediger. Aber das ist nicht Vollmacht. Vollmacht ist, dass dich die Botschaft der Gnade erreicht. Und zwar gegenüber der Wahrheit des Evangeliums. Dass die Wahrheit des Evangeliums und der Bergpredigt dich nicht vernichtet, sondern aufrichtet, weil du erkennst, der Gott, der so vom Leben denkt, sagt Ja zu meinem Leben, so wie es ist. Ich kann es auch anders sagen, wir sind zu arm, um gut sein zu können. Das ist eine, in Anführungszeichen, Moral, die sich erst ergibt, wenn einem alle Ideale durchs Sieb gelaufen sind. Und schaue ich in diese Welt und ins Leben, sind mir die Ideale durchs Sieb gelaufen. Auch meine eigenen. Die Bergpredigt ist für Menschen, die das erfassen. Die Bergpredigt, was Jesus sagt, ist genau richtig. Es ist wahr. Das ist der Wille Gottes für uns Menschen. Dem stimme ich zu, weil ich mich nicht fürchte vor dem, der auszusprechen wagt, was sich sonst niemand traut. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Ich stand vor der Situation, eine Türzarge einzubauen. Also das sind die Dinge, in die man die Türen einhängt, die Rahmen. Und ich stand davor und ich habe überlegt, wie machst du das denn? Und dann wurde mir im Nachdenken bewusst, ja, wenn du die Tür nach außen hin öffnest, dann haut die immer gegen die Tür auf der anderen Seite. Außerdem hast du dann gar keinen Platz mehr zurückzutreten. Was ist zu tun? Mir wurde klar, also ich muss den Türanschlag wechseln, also die Seite, wo die Türe anschlägt. Die muss ich wechseln von rechts auf links. Und das bedeutet, ich muss auch den Türanker wechseln, und zwar nicht nur von links nach rechts, sondern auch noch von innen, von außen nach innen. Denn es geht darum, dass sich diese Tür nicht nach außen zu mir hin öffnet, sondern nach innen hin öffnen lässt. Und das habe ich dann mit Hilfe eines erfahrenen Handwerkers gemacht. Allein traute ich mir das nicht zu. Es wurde mir vorher gesagt, Zagen muss man aufpassen. Habe ich gedacht, kein Problem, mache ich. Aber ich habe mich dann eines Besseren besonnen. Und die Tür ist gut. Die Tür ist gut, weil sie jetzt den Anschlag richtig hat, die Aufhängung richtig ist und weil sie nach innen hin öffnet und nicht nach außen zu mir hin, sondern nach innen hin. Und das ist mir zum Bild geworden. Ändere in deinem Leben den Türanschlag und die Aufhängung deines Lebens. Wende das, damit sich die Tür nicht zu dir hin öffnet, sondern zu Christus hin. Damit du hindurchgehen kannst, weil die Tür sich dir öffnet zu Christus hin. Du sie nicht aufziehen musst zu dir und sie dir dann schwer vor der Brust hängt. Die Bergpredigt zeigt, dass es mit all dem du musst und du sollst am Ende ist. Dass diese Moral nichts taugt, weil sie nur in die Verteidigung unserer Unfähigkeit und in der Verteidigung unserer Sünde mündet. Genau das ist der Reflex, den die Bergpredigt in Politik und Wirtschaft, in Familie und Ehe, in allen sozialen Missständen und juristischer Ungerechtigkeit auslöst. Und zwar deswegen, weil die Tür immer falsch aufgehangen ist und immer zum Menschen hin geöffnet werden soll. Darum hänge die Tür andersherum in deinem Leben auf. Nicht von deinem Vermögen her, sondern allein von der Gnade Gottes herkommend, das menschliches Leben in Ordnung bringt. Was will ich sagen? Das will ich sagen, damit das Pochen auf Rechtsstandpunkt und Rechtsanspruch niemanden hindert, in das Reich Gottes zu kommen. Solange es ums Recht geht, ums Recht haben geht, solange sind wir noch nicht bei der Gerechtigkeit Gottes angekommen. Das wäre jetzt eine theologische Begrifflichkeit, die man reflektieren muss, was denn das überhaupt heißt. Es heißt auf jeden Fall nicht, Gott ist gerecht und rechnet Fehler nach. sondern es heißt, Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er dir Gnade erweist, dass er dir die Tür zu sich hin öffnet, dass sie richtig in der Angel hängt, dass er etwas für dich getan hat, was du selber niemals tun konntest. Und das ist, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, nämlich der Wahrheit der Gnade Gottes. Das ist die Wahrheit, um die es geht. Die Ethik Jesu beginnt damit, dass unser Leben nicht aussieht, wie Gott sich Leben vorstellt. Und deshalb ist sie ganz einfach zu verstehen und einfach zu leben. Matthäus 11, Vers 25 und 29. Es gibt also keine Alternative zur Umkehr und zum Entscheidungsruf Jesu. Es ist ausschließlich die Gnade der Bergpredigt, die der Bergpredigt ihren Sinn gibt, sie verbindlich macht und es ermöglicht, ihr entsprechend zu leben. Also eine Existenz der Abhängigkeit von Gott zu leben. Diese Abhängigkeit von Gott, weil die psychische Erfahrung von Scheitern und Ohnmacht sonst vernichtend wirkt. Die Botschaft des Vertrauens ermöglicht, was uns unmöglich zu sein scheint. Gott rechtfertigt den Menschen. Und das bedeutet für mich, wir können einander zu Brücken in dieses unendliche Reich Gottes werden, einander zu Brücken ins Unendliche werden, sodass sich Menschen durch deine Vermittlung selber als versöhnt, geeint mit dem Vater ansehen können. Und wie können Menschen sich vereint und versöhnt mit dem Vater ansehen? Nicht indem du dich permanent selbst verurteilst und nicht indem du permanent andere verurteilst, sondern indem andere an dir sehen, dass du aus dieser Gnade herauslebst. Und wie will ich das sagen? Ich muss weg nach Holzwickede und euch ist es zu warm. Ich mache es ganz kurz. Wie will ich es sagen? Ich denke, in der Verkündigung des Evangeliums, vor allem gegenüber der Bergpredigt, ist es entscheidend, dass wir uns der Eigenschuld und der eigenen Begrenzung, des eigenen Schattens bewusst sind. Und ich glaube, dass wenn wir Menschen Vergebung anzeigen wollen, um diese Schuld eigenen Lebens wirklich wissen müssen, und zwar nicht nur erlernt, sondern empfunden. Es ist gut, anhand der Bergpredigt ein Empfinden für die Verzweiflung dieser Welt zu spüren, auch für die Verzweiflung meines eigenen Lebens ohne die Gnade Gottes. Und solches Schuldeingeständnis und Schuldbekenntnis ist immer eine Selbstmitteilung. Und keine Verkündigung gelingt, ohne dass du dich selber auch mit ins Gespräch bringst. Sonst lehrst du dogmatische Sätze. Die nimmt dir aber niemand ab, wenn nicht erkennbar wird, was es mit dir zu tun hat. Und das war die Vollmacht Jesu, dass er das, was er sagen wollte, auch wusste, wie er es sagt. Und das war in seiner Person begründet, die dem Menschen glaubwürdig erschien. Eine Botschaft, dessen Zeuge ich bin. Wieso soll jemand an Gott glauben und weshalb lade ich zum Glauben an Jesus Christus ein? Warum lade ich dich hier heute dazu ein? Weil ich im Innersten meines Herzens seinem Willen und seiner Ordnung Recht gebe. Weil ich im Innersten meines Herzens die Bergpredigt lese und sage, ja, so soll es sein. Und fortführe, und so ist es nicht. Aber weil ich bejahe, was da steht, weil ich das nicht versuche, möchte wegzudiskutieren und wegzureden, so glatt zu reden, dass der Ahne da steht und sagt, ich lebe nach der Bergpredigt. Wenn ich dies täte, brauchte ich der Gnade Gottes nicht. Aber weil ich weiß, dass ich so nicht bin, freue ich mich an der Gnade und Zuwendung dieses Herrn. Ich sehne mich nach einer Welt, die von Menschen geprägt ist, die dem Bergprediger und seiner Botschaft folgen. Und das will ich sagen. Und weil ich den Unterschied kennengelernt habe, von Gnade umgeben zu sein oder von der Überforderung des Lebens mit seinen ungezählten Widersprüchen, seinem Scheitern und all seinem Verzweifeln. Und in diesem Sinne ist der Glaube für mich Erlösung, tief empfundene Erlösung. Gott, du hast recht und du, heiliger Gott, bist mir gnädig. Dafür danke ich dir. Amen. Wir werden jetzt gleich, oder ihr werdet Gott loben und ihn anbeten und singen, und lasst dabei die Freude in eurem Herzen tanzen. Und ich tanze jetzt weiterhin. Uwe. Tschüss.
Wir sind heute eine Kleinbesetzung, das heißt, ihr müsst ganz kräftig mitsingen. Bitte dazu aufzustehen. Wir bleiben einfach sitzen, ausnahmsweise. Außer Grete, sie meint, sie muss stehen. Wenn ich die Lieder aussuche für sonntags, ich versuche meistens, irgendein Konzept da reinzulegen, was zu der Predigt passt. Und ich habe das so lange mit Arne gemacht, ich kann das, ich kriege seinen Titel mit und ich weiß mehr oder weniger, was er sagen wird. Aber heute bin ich doch fassungslos. Ich habe das gar nicht erwartet, was er gesagt hat. Aber das Liedthema stimmt doch. Ich habe einfach gedacht, ich will Lieder haben, wo wir einfach Gott nähern, Gottes Großer erkennen und Gott in Anbetung kommen. Und wir wollen das jetzt tun.
Über all dem Staub der Welt, ich weiß. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, der allein regiert über Raum und Zeit. Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält.
Zeit und Gebet.
preisen wir so groß, so groß ist der Herr.
Amen.
Ja, ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen mitgebracht, die du dir vielleicht einfach mal stellen kannst. Wenn du von Jesus erzählen möchtest, wie sieht denn konkret dein Ziel dabei aus? Denn ohne Ziel ist es meistens schwer, irgendwas vernünftig hinzubekommen. Hast du selber verstanden, was du sagen möchtest? Dann solltest du dir vielleicht noch mehr Gedanken über die Predigt von Arne machen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist. Ganz wichtig ist, hat Arne gerade auch schon darauf hingewiesen, beantwortest du wirklich die Fragen, die die Leute stellen? Oder kommst du einfach mit dem theologischen Hammer raus und willst einfach so, ja, so ist das, auch wenn es die Leute gar nicht interessiert. Und noch ganz wichtig ist es, kannst du dein Gegenüber überhaupt da abholen, wo er gerade steht? Frag dich mal, wo steht er denn gerade? Dann wird es wahrscheinlich auch einfacher für dich. Ja, es ist zwar noch etwas früh, aber es ist unglaublich warm. Und wir sind qua eigentlich auch schon so gut wie am Ende. Ich glaube, das reicht heute auch. Ja. Wir haben heute nicht ganz so viel Stress wie der Arne, der jetzt gleich nochmal eine Predigt halten muss. Und in Holzwicke wird es wahrscheinlich auch nicht kühler sein. Aber auch weil Ferien sind, heute gibt es hier oben keinen Kaffee, aber unten im Café Q, das Café 7 hat geöffnet. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Dort ist es auch, dadurch, dass es Kellerräume sind, natürlich etwas kühler. Und es gibt auch heute noch eine weitere Veranstaltung, und zwar der Johannes von Dewitz, der möchte gerne von seinen Missionserfahrungen erzählen.
Ist das an? Nein? Ja, nein, vielleicht?
Ja, ja. Ja.
Hallo. Guten Morgen. Ja, eigentlich dachte ich, dass der Gottesdienst um 11.30 Uhr aufhört. Ich hatte gesagt, um 12.15 Uhr. Würde ich unten gerne anfangen. Ich werde Bilder zeigen, Videos zeigen, viel erzählen. Und dazu gibt es auch eine Kleinigkeit zu essen. Es haben sich ganz viele tolle Leute bereit erklärt, ein bisschen Suppe zu machen. Und dazu gibt es lecker Fladenbrot und einfach was Kleines. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Kommt einfach runter, dann um 12.15 Uhr wird es offiziell losgehen. Und ja, es gibt ganz viele tolle Geschichten zu erzählen, viele tolle Zeugnisse, was Gott gemacht hat. Ich würde mich freuen, viele von euch zu sehen.
Ja.
Dachte ich auch, aber da ich eine Runde mehr geschrieben hatte und Leute auch kommen, die vielleicht nicht aus der Gemeinde sind, wäre es denen gegenüber nicht ganz so toll. Das war so mein Gedanke. Aber wir können vielleicht eher mit dem Essen starten. Das wäre ein Gedanke. Ja, die Suppe muss heiß werden, das dauert auch noch so. Also, ist ja ein bisschen entspannt, jetzt bringe ich auch ein bisschen südamerikanische Kultur rein, ne? Passt schon alles irgendwie, machen wir so und dann geht das schon alles schön. Können ein bisschen quatschen und so, ne?
Genau, für Gespräche ist unten auf jeden Fall auch noch Platz auf den Sofas. Ja, und da wir jetzt am Ende, noch nicht ganz. Es gibt natürlich auch noch für Leute Gebet hier unter den nicht mehr Palmen, jetzt sind es irgendwelche anderen Blumen. So Nadelbäume. Naja, da dürft ihr auf jeden Fall auch gerne das in Anspruch nehmen, wenn ihr euch was auf dem Herzen liegt oder wenn ihr einfach reden und beten möchtet. Geht dahin direkt nach dem Gottesdienst. Ja, jetzt möchte ich euch einfach nur noch bitten, aufzustehen, dass ich euch den Segen Gottes zusprechen kann. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ja, der Herr und Vater segne dich. Er halte seine schützende Hand über euch, unter euch und zeige euch, dass selbst in eurem Leben ihr nicht tiefer fallen könnt als in seine Hand. selbst wenn ihr gerade ein ganz anderes Gefühl habt. Amen. Schönen Sonntag noch.